Ich erlaube mir selbst, mich zu verändern. Meine Eltern wollten gerne, dass ich Perlenkette trage, Jura studiere und in der Verbindung tanze. Und ich habe dem gar nicht genügt. Ich wollte erst Kinder und in Wahrheit wollte ich nie Kinder. Und ich habe sehr klar für mich gewählt zwischen Spiritualität und Kinder. Alleinsein und Einsamsein, das ist ja ein riesengroßer Unterschied.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der spirituellen Lehrerin, Medium, Filmproduzentin, Regisseurin und Unternehmerin Tina Maria Werner in ihrem Zuhause in München, wo sie immer wieder Workshops gibt oder aber auch übermorgen schon wieder in ihr weiteres Zuhause auf die griechische Insel Mykonos zurückkehrt. Hallo, liebe Tina. Schön, dass wir uns heute das erste Mal kennenlernen.
Hallo, liebe Tanja. Schön, dass du hierher gekommen bist. Ich freue mich sehr.
Du bist 1973 in Bad Reichenhall geboren, Sternzeichen Krebs, hast 2, 5 und 7 Jahre jüngere Brüder und bist in einem konservativen, strengen Elternhaus groß geworden. Dein Vater war ein 2-Sterne-General bei der Bundeswehr. Deiner Mutter, einer gelernten Übersetzerin, war das Militär gar nicht so fremd, weil auch ihr Vater ein Oberst war. Und so verliebten sie sich, wie sollte es anders sein, auf einem Bundeswehrball, heirateten und bekamen euch Kinder. Aufgrund der Karriere deines Vaters war dein Leben von 11 Umzügen und 8 Schulwechseln im In- und Ausland geprägt. Von Bad Reichenhall nach Cham in den Bayerischen Wald, weiter nach Rheinbach bei Bonn, wo du in die erste Klasse, glaube ich, kamst.
Genau.
Dann schon wenige Monate später der Umzug nach Mittenwald in Bayern, wo du jeden Nachmittag auch Englisch lernen musstest. Denn es war wahrscheinlich klar, dass ihr bald schon wieder umziehen werdet, nämlich in die USA. Und dort in Pennsylvania kamst du dann auf eine amerikanische Schule in die 3. Klasse. Aber in der 4. Klasse wart ihr dann schon wieder woanders, nämlich in Brunsum in den Niederlanden. Dort hast du auf der internationalen Schule auf einem Militärcampus die besucht. Und für die 5. Klasse ging es dann zurück an deinen Geburtsort Bad Reichenhall, wo ihr zumindest 3 Jahre mal geblieben seid. Ist ja schon mal was.
Ja.
Wie auch übrigens anschließend in Ulm. Da bleibt er nämlich auch 3 Jahre. Zuletzt ging es dann nach Garmisch, wo du nach der 11. Klasse erstmals auf eigenen Wunsch die Schule gewechselt hast, ohne deine Eltern überhaupt einzubeziehen oder um Erlaubnis zu fragen. Kam denn da so die Rebellin in dir zum Vorschein, die du in deiner Kindheit nie hast sein können? Denn du musstest ja für diesen Lebensweg deines Vaters dich schon sehr fügen und jeden Wechsel akzeptieren und vielleicht deine eigenen Bedürfnisse und Sehnsüchte so ein bisschen zurückstellen.
Auf jeden Fall. Es war immer schön umzuziehen, zumindest bis ich in das junge Erwachsenealter gekommen bin, weil da musste ich natürlich Freunde zurücklassen, auch tatsächlich den wichtigsten Freund überhaupt zurücklassen, und das war schwer. Und gleichzeitig war es so, dass meine Mutter das super hingekriegt hat, weil wir Kinder, wir durften immer unser Zimmer als erstes aussuchen. Wir sind auch diejenigen gewesen, die es als erstes in der neuen Wohnung wieder eingerichtet bekommen haben. Aber klar, in dem Moment, wo ich durfte, habe ich alles gemacht, was man nicht durfte.
Also die Eltern waren auch ein bisschen gefordert mit dir.
Das könnte man vielleicht so sagen, ja.
Aber gibt es denn da in deinem Inneren dann überhaupt das Gefühl, eine Heimat zu haben?
Nein. Mein Zuhause war immer unsere Wohnung und die Familie. Mein Zimmer. Sehr lange mein Zimmer. Und jetzt ist es so, dadurch, dass ich auch so viel unterwegs bin, ist mein Zuhause in mir.
Und welche Spuren hinterlässt denn eine solche Kindheit ohne Wurzeln?
Also man ist immer die Neue. Man ist immer tatsächlich alleine, ohne Freunde. Und in der Familie braucht es dann schon relativ viel Halt, weil das erste halbe Jahr ist immer in jeder Schule so gewesen, dass man nicht wusste genau und auch tatsächlich immer wieder neue Freunde suchen musste. Und ich war es irgendwann, muss ich ehrlich sagen, auch leid. Gleichzeitig, dadurch, dass wir im Ausland waren, dadurch, dass ich auf einer internationalen Schule war, habe ich einfach unheimlich viel mitbekommen. Also das über den Tellerrand hinausschauen und auch für sich selbst immer wieder sich einzufinden, manchmal sich auch neu zu erfinden, das hat es mir gelehrt und das ist mir auch geblieben.
Aber nochmal zu den Spuren. Also gut, das waren die Spuren, die es damals bei dir hinterlassen hat. Also eher kurzfristige Spuren. Aber was hat es langfristig bis heute mit dir gemacht? Also dieses Leben ohne eine Heimat.
Es hat tatsächlich für mich die Suche nach dem Paradies eröffnet. Wo ist das? Und wo bin ich wirklich zu Hause? Und das hat eine ganz lange Zeit gedauert, das zu finden.
Also du meinst, vielleicht sind die Menschen, die ein Zuhause hatten, eine Heimat hatten, eine Regelmäßigkeit hatten, kommen vielleicht gar nicht so sehr dahin, dass sie etwas suchen möchten. Also du fühlst dich schon so, als musst du noch etwas finden.
Also über den Lebensweg gesehen war ich immer auf der Suche. Heute, hier und jetzt, würde ich sagen, bin ich angekommen.
Und welche positiven Prägungen hat so ein Nomadenleben?
Also man ist flexibel, man findet sich ein, man hat immer wieder die Möglichkeit, sich auch neu zu geben und auch Neues ins Leben einzubringen, ohne dass man komisch angeschaut wurde, weil natürlich kennt einen ja niemand. Also kann man sein, wer man möchte. Und dieses sich immer wieder selbst neu erfinden, das ist mir eigentlich das Einprägsamste, was mir geblieben ist. Also sprich, bei jedem Umzug konnte ich jemand Neues sein. Und jetzt, wenn ich tatsächlich weitergehe, habe ich das Gefühl, dass, obwohl ich nicht mehr umziehe, ich trotzdem das Gefühl habe, dass ich alle 1, 2, 3 Jahre in meinem Leben wirklich was verändere. Also dieses wirkliche Verändern, nochmal ganz neu zu sein, etwas Neues zu tun, sich auch wirklich von Altem abzuwenden, ohne das jetzt schlecht zu finden oder ohne es in irgendeiner Form abzuwerten, stehen zu lassen, aber wirklich was Neues zu machen. Und damit sind natürlich auch Brüche in meinem jetzigen Leben immer wieder da. Das ist
also
das,
wie so eine Art Häutung.
Ja.
Also wir werden ja oft in unserer Gesellschaft dafür verurteilt, wenn wir so wankelmütig sind. Aber es ist vielleicht eher eine Wankelmutigkeit. Ja? Also dass man eben sich auch verändern darf, ohne dass es gleich missbilligt wird.
Das ist der Vorteil, wenn man viel umzieht, da lernt man das. Und natürlich ist es auch der Vorteil jetzt, weil ich mir nichts dabei denke. Also ich erlaube mir selbst, mich zu verändern.
Also du konntest zum Beispiel vielleicht sogar deine Haare ganz neu machen, deinen Stil ganz neu machen und ausprobieren. Und keiner hätte gesagt, wie schaust du denn jetzt aus?
Ja, das Lustige ist, dass ich wirklich, jetzt habe ich lange Haare. Aber ich hatte auch schon wirklich ganz, ganz kurze, ratzekurz in gefärbter Form, also auch komplett blondiert. Ich hatte schon alles. Und tatsächlich würde ich mich das auch heute jederzeit trauen.
Und was bedeuten für dich dann Rituale? Oder musstest du die selber dir erschaffen? Weil ich könnte mir vorstellen, jeder braucht das vielleicht so ein bisschen. Also so wie aufstehen und ins Bett gehen. Aber ich meine jetzt vielleicht andere Rituale, oder gibt's das gar nicht in deinem Leben?
Oh, ganz sicher doch. Natürlich. Es ist das, was mich hält. Also natürlich braucht jeder seine Leitplanken oder seine Geländer, wo er sich festhalten kann. Und für mich ist es mein Morgenritual. Ich gehe nicht aus dem Haus ohne. Und es ist mir auch egal, wo ich gerade bin. Solange ich das habe, bin ich
fein. Aber was machst du da?
Ich stehe in der Regel 2 Stunden, bevor ich irgendwas tun soll oder muss oder Termine habe, auf. Ich habe eine bestimmte Musik, die ich höre. Das sind entweder das Om vom Chua Kok Sui, dem Begründer der Prana-Heilung. Oder es ist auch ein Medium, das heißt Mailan, das ich höre. Und ich setze mich hin, ich binde mich an zwischen Himmel und Erde, könnte man sagen. Oder ich versuche, Wurzeln zu schlagen und gehe auch natürlich nach oben ins Universum, mein Dienstherr, das bekommen wir bestimmt später noch dazu, und verankere mich und komme in meine Mitte, um tatsächlich für mich in meiner Stabilität, in meinem Sein da zu sein, präsent zu sein, voll zu sein und das Leben zu genießen, jeden Tag, jede Minute.
Also gar nicht unbedingt jetzt eine Yoga-Session oder so, sondern es hat mehr etwas mit dem Geist zu tun.
Geist, Seele, der Körper ist auch mit dabei. Meistens mache ich einen Spaziergang mit meinen 2 Hunden.
Okay.
Das ist morgens natürlich auch dran, die wollen gerne raus. Und Sport ist für mich lieber mittags. Und das ist bei mir egal, ob es Yoga ist oder andere Sportarten. Für mich ist dann die intensive Bewegung, tatsächlich etwas, was ich auch brauche. Spannend ist, dass ich morgens es lieber gleichmäßig möchte, also tatsächlich Bewegungsmeditation. Deswegen ist mir das ganz recht, dass meine zwei Kleinen raus müssen und ich meinen Spaziergang mache und dabei tatsächlich für mich auch mich sortiere und den Tag vorbereite.
1992 mit 19 hattest du dann dein Abi in der Tasche. Also du hast ja die Schule nochmal gewechselt kurz vorm Abi in Garmisch und dann warst du ja so richtig frei. War dir denn da schon immer klar, wie denn nun dein Leben so weitergehen sollte? Hattest du überhaupt einen Plan, eine Vision?
Also was ich auf jeden Fall wusste, ist, dass ich nicht so leben will wie in der Familie, aus der ich komme. Und habe als allererstes meine Haare abgeschnitten, habe mir eine Lederjacke gekauft und tatsächlich habe ich jeden Morgen Fernsehen geschaut und eine Dose Cola getrunken, was alles bei uns natürlich überhaupt nicht in Ordnung war. Ich aus einem Beamtenhaushalt kommen, kannst du dir vorstellen. Und mir war aber ziemlich klar, ich möchte gerne auf die Filmhochschule. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt und ich war zu jung. Ich wollte Produktion studieren, ich war gut in Organisationen, ich war zu jung.
Also dann, die berühmte Filmhochschule
München.
Aber das hattest du dir sozusagen so ein bisschen in den Kopf gesetzt.
Wollte ich Druckerin werden. Aber dann habe ich ein Praktikum gemacht und habe gemerkt, wie schmutzig man sich die Hände macht. Dann dachte ich, nee, das ist irgendwie auch nicht richtig gut. Filmhochschule ist es. Und ich habe einen relativ berühmten Onkel, Theo Maria Werner, der in der Nachkriegszeit die berühmten Kommissar X-Filme Regie geführt hat und auch tatsächlich sie selber produziert hat. Also hatte ich ein gutes Vorbild. Und daher kommt auch mein Mittelname. Tina Maria Werner, Theo Maria Werner. Ich bin ihm nachgeeifert und habe gesagt, nee, ich muss an die Filmhochschule. Da bin ich an die Filmhochschule marschiert und habe gesagt, so, wann kann ich kommen? Dann haben die gesagt, also mit 19 auf keinen Fall in der Produktionsklasse. Ich so, und jetzt? Und dann hieß es, ja, jetzt studieren Sie mal was und dann machen Sie jetzt mal ein bisschen Praktikum und dann gucken Sie mal. Ja, und dann bin ich losmarschiert.
Wie ging es dann weiter? Was hast du dann gemacht?
Naja, ich bin zu Sat.1 und ZDF und habe dort ein Praktikum gemacht und war danach erstmal so, was mache ich jetzt? Aber dann habe ich mich eigentlich weitergehangelt. Dann hat mir jemand erzählt, dass es bei Radio Primavera in Aschaffenburg einen Volontariatsplatz gibt. Dann bin ich dahin gedackelt und habe mich vorgestellt und gesagt, ich will. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Ahnung von Radio habe. Da meinte ich, nee, aber ich kann alles lernen. Und dann bin ich genommen worden. Und ja, da ging es weiter. Da habe ich 2 Jahre ein Volontariat gemacht. Und war ich wieder an der Filmhochschule. Und dann hieß es, es reicht immer noch nicht. Ich muss noch was studieren. Und da war ich echt schon, ich habe die Augen gerollt und habe mir nur gedacht, das gibt's doch gar nicht. Also ich bin doch jetzt wirklich, ich habe alles gemacht, was ihr mir gesagt habt. Und jetzt wollten sie am liebsten ein Jura-Vordiplom. Ich so, das mache ich auf gar keinen Fall. Das geht überhaupt nicht. Und dann habe ich die Bayerische Akademie der Werbung gefunden, habe mit meinem Vater gesprochen, ob er mir die finanzieren könnte, weil die war damals sehr teuer. Und der hat zu mir gesagt, kannst du machen, aber ich möchte eine 1 sehen. Ich so, so ging das bei uns, ne? Also mein Vater war schon sehr streng und sehr klar und sehr leistungsorientiert. Und ich habe mir das überlegt, ob ich das will. Und habe gesagt, ja, okay, mache ich. Dann bin ich an die Filmhochschule, habe gefragt, ob das dann auch wirklich zugelassen ist. Weil das war ja das Ziel. Naja, und dann habe ich 1 Jahr lang an der Bayerischen Akademie der Werbung, die gibt's heute gar nicht mehr, Kommunikationswissenschaften studiert. Das war so ein Power-Studiengang, wo du morgens um 8 hin bist und abends um 6 raus und musstest dann noch für Klausuren lernen. Und dann habe ich mit einer 1 abgeschlossen, mein Vater hat's bezahlt und ich habe mich an der Filmhochschule beworben.
Aber man muss vielleicht dazu sagen, bei der Filmhochschule, damit das die Hörer verstehen, gibt es ja verschiedene Zweige.
Oh ja.
Und du hast dich für den Produktions- oder Produzentenzweig entschieden. Mhm. Deshalb vielleicht auch, dass man versteht, warum die Jura von dir wollten.
Ja, genau.
Ich glaube, wenn man jetzt Regisseur oder so werden will, dann würden sie vielleicht, keine Ahnung was.
Das habe ich mir zu der Zeit noch überhaupt nicht zugetraut. Ich wusste nur, ich will zum Film und das, was ich konnte, war organisieren. Also habe ich beschlossen, das muss die Produzentenklasse dann wohl sein.
Aber wenn du sagst, ich konnte produzieren, ich meine, später hast du ja sehr, sehr viele Talente noch so näher herausdefinieren können. Wusstest du denn immer auch schon als Kind, wo denn deine wirklichen, wahrhaftigen Talente liegen? Oder musstest du dich da erst selbst kennenlernen?
Naja, also meine Eltern wollten gerne, dass ich Perlenkette trage, Jura studiere und in der Verbindung tanze. Und ich habe dem gar nicht genügt. Ich wollte gerne frei sein, ich wollte irgendwie durchdrehen, ich wollte die Welt sehen und das ist irgendwie nicht zusammengegangen. Also habe ich den Mittelweg gewählt und habe versucht, mich über das Medium Film und die Filmhochschule zu den coolen Leuten durchzuschlagen. Und meine Zeit an der Filmhochschule war auch wirklich wild. Also wir haben gefeiert, wir haben Filme gemacht, wir waren mit allem unterwegs, was man sich so klischeemäßig vorstellen kann und ich habe es unglaublich genossen. Endlich auch diese Freiheit zu haben. Und ich war ganz wenig zu Hause. Und immer nur dann, wenn ich ganz dringend ein Care-Paket brauchte, weil kein Geld mehr für Essen da war, weil ich es irgendwo anders für Filme oder für Filmmaterial oder für Filmentwicklung. Damals haben wir ja noch richtig mit Kameras, mit Filmrollen und allem hantiert. Und meistens habe ich dafür mein Geld ausgegeben und eben nicht für Kleidung oder Essen. Und da bin ich zwischendrin mal nach Hause und habe mir mein Auto vollgeladen, um dann wieder für einen Monat essen zu können. Aber das hat eben auch dazugehört.
Aber ich springe noch mal zurück zu dem Moment, wo du dein Abi in der Tasche hattest. Mhm. Also du hattest nicht wirklich einen Plan, außer dem Plan, was ja eigentlich schon ein großer Plan ist, dass du zu dieser Filmhochschule möchtest. Mhm. Aber hast du denn dann noch länger zu Hause gelebt?
Oh, bist nee. Du denn, nee, 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 nee. Also, ich bin einen Tag nach meinem Abi ausgezogen.
Das und wohin war, bist du gezogen? Hast du einen Freund gehabt?
Ja, natürlich. Ich hatte einen Freund, der hat in München an der Modeschule studiert. Das war super cool. Und da war ich schon mal mit den richtigen Leuten, die mir gut gefallen haben, unterwegs. Und da wurde auch so langsam klar, dass ich irgendwie nicht der bin, der ich in der Zeit schon mir vorgegeben wurde oder was meine Eltern sich gewünscht hätten. Also ich war wahrscheinlich zu der Zeit schon sehr rebellisch und sehr anders unterwegs, als dass sich meine Eltern so vorgestellt hätten.
Mhm. Der Freund, gefiel der deinen Eltern?
Ich denke schon.
Der oder war hast du so, ihn gar nicht vorgestellt?
Doch, den habe ich vorgestellt. Doch. Der sah so harmlos aus, aber es war er gar nicht. Das hat mir geholfen.
Und wie war das denn dann mit deinem Freund? Also jetzt lebst du bei deinem Freund, bist aber dann beim ZDF, in Mainz, Frühstücksfernsehen. Ich glaube, du warst sogar in Amerika mal kurz und hast noch mal da auch ein bisschen mitgeholfen. Dann eben Aschaffenburg. Konnte er denn bei deinem Tempo überhaupt mithalten?
Damals habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Und wir waren 10 Jahre ein Paar, also irgendwie ja. Heute in Retrospektive betrachtet wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Ich war wahrscheinlich ein ungeschliffener Diamant und ein Tsunami, eine Urgewalt. Wir machen jetzt das, wir machen das, ich brauche das und überhaupt und vorwärts. Also das ist etwas, was tatsächlich da sich schon sehr deutlich gezeigt hat. Ja, aber das kann ich natürlich nur jetzt im Nachhinein sehen. Ne? Damals war das für mich ganz normal. Ich habe gemacht, was ich halt machen wollte oder was halt gerade on war oder cool war oder was man halt so gemacht hat.
Auch. Also du warst sehr fokussiert einfach auf dich und deinen Weg.
Ja.
Und nicht so sehr die Pleaserin. Wo gefalle ich jetzt meinem Freund und was mache ich jetzt, damit ich...
Ich denke, ich habe ihn mitgezogen, weißt du. Ich war so so dynamisch und so voller Energie und das müssen wir noch und da müssen wir hin und jetzt machen wir eine Italien-Tour. Ich will mit dem Cabrio. Der hatte so ein super cooles Golf Cabrio und ich wollte unbedingt eine Italien-Tour mit dem Cabrio machen und dann habe ich irgendwie so Geld gespart und irgendwie versucht, das so abzuknapsen und dann sind wir mit dem Cabrio nach Italien gefahren, weil ich das cool fand, weil ich dachte, das wären die coolsten Filmszenen dieser Nation. Das muss ich einfach mal sehen. Also ich war schon immer sehr ideenreich und einfach fantasievoll und habe mir Dinge eingebildet und sie dann auch durchgezogen und durchgedrückt. Klar, er musste mit.
Du hast ja dann 94 an der Bayerischen Akademie der Werbung diesen Kommunikationswirt gemacht und 95 als Überbrückung bis zu der Aufnahmeprüfung, die du ja dann endlich machen durftest bei der Filmhochschule. Ja,
hat lang gedauert.
Hast du noch eine Saison als Animateurin im Robinson Club gearbeitet?
Stimmt, ich erinnerst mich gerade.
Ich habe auch mal ein Jahr im Club Mediterranee als Animateurin gearbeitet. Also ich weiß, von was du, was du erlebt hast. Und was ja interessant ist, es bewerben sich ja fast, glaube ich, 3000 Menschen jährlich an der Münchner Filmhochschule. Davon werden, glaube ich, so 700 zur Aufnahmeprüfung zugelassen.
Genau, ja.
Aber interessant ist ja, dass letztendlich nur 30 Personen genommen werden. Und zwar nur 10 pro Sparte. Mhm. Also Regie, ich weiß gar nicht, was die dritte ist.
Regie, Dokumentarfilm, Regie und Produktion.
Okay. Kannst du dich denn noch an diesen Tag erinnern, als diese Prüfung war, wo du da hingegangen bist? Weil ich meine, letztendlich ist ja natürlich das schon mal ein Riesenschritt zur Aufnahmeprüfung zugelassen zu werden. Aber wenn man dann weiß, dass am Schluss nur 10 Leute genommen werden, und aber nicht nur 20 interviewt werden, ja, so, also, wie fühltest du dich denn da?
Dass ich dahin gehöre und dass es mein Platz ist.
Also du warst auch überzeugt, dass du das schaffst?
Ja, total. Mir war das total klar.
Also keine Selbstzweifel?
An der Stelle, nein. Das war, interessanterweise war das so, ich bin da hingegangen, ich habe das Gespräch geführt und ich wurde tatsächlich gefragt, warum ich denn meine, dass ich da einen Platz verdient hätte. Weil ich anscheinend so aufgetreten bin, dass es ganz klar, dass ich hierher gehöre. Und dann habe ich zu den Prüfern, das waren 3 Stück, gesagt, weil ich schon immer weiß, dass ich hierher will und ich hierher gehöre. Und dann haben die mich angeschaut und dann haben sie gesagt, alles klar, Sie hören von uns, Frau Werner. Und ich habe von ihnen gehört und als ich die Zusage bekommen habe, habe ich einen Freudentanz aufgeführt und es war im Robinson Club, alle waren total irritiert, aber ich bin wirklich wie ein Indianer heulend durch den ganzen Robinson Club, weil ich mich so gefreut habe. Ich habe mich so, es war so, wow.
Also war es doch noch überraschend für
dich. Total, natürlich. Natürlich.
So ganz im tiefen Innern hast du vielleicht doch manchmal gedacht, oh Gott, wenn die
mich
nicht nehmen.
Na klar. Aber in dem Moment, als ich dort war, habe ich gefühlt, da will ich hin. Da gehöre ich auch hin. Also das war eigentlich wirklich so ein Moment, wo ich wusste, okay, das ist meine Destination, da will ich hin. Und ich war mir auch vollkommen klar, wenn ich es in dem Jahr nicht geschafft hätte, ich hätte noch mal ein Jahr überbrückt, um es zu machen.
Mhm. Also du hast zu diesen 10 Auserwählten gehört.
Ja.
Jetzt konntest du 4 Jahre lang dort Film studieren.
Mhm.
Meine Frage wäre, kann man denn neben all diesem technischen und kalkulatorischen, was man dort lernt, das Wichtigste überhaupt, nämlich das Gespür für den erfolgreichen Film, überhaupt lernen?
Nein. Nein, das kannst du nicht lernen. Das ist echt Bauchgefühl. Intuition.
Also ist eine solche Ausbildung an einer solch renommierten Schule letztendlich nur, damit man weiß, wie man die Werkzeuge, die man dann noch braucht, vielleicht besser, klüger einsetzen kann?
Genau, also das Handwerkszeug lernt man dort schon. Und man lernt natürlich auch mit Zahlen und umzugehen. Man lernt auch, welche Filmstoffe in der Analyse besser funktionieren und schlechter funktionieren. In Wahrheit ist es reines Bauchgefühl. Mhm. Passt das nicht? Wird das was nicht? Und auch die Idee, wie viel ein Film kostet, ja, das kann man rechnen. Aber als guter Produzent oder als guter Produktioner hat man das im Gefühl. So viel wird das. Und
also
das
man
klappt.
Liest die Geschichte vielleicht und weiß schon, oh Gott, das wird teuer.
Auch das. Aber man liest die Geschichte auch und hat vielleicht eine Gänsehaut und sagt, wow, das ist was für mich. Und es gilt ja auch immer, dass Regisseure und oder Regisseurinnen und Produzenten und Produzentinnen auch zusammenpassen müssen. Mhm. Auch dieses Beziehungsgeflecht muss funktionieren, ansonsten wird der Film nichts.
Ja gut, aber der Produzent, zumindest habe ich das von meiner Freundin gelernt, die auch Produzentin ist, der Regisseur wird ja eigentlich ausgesucht vom Produzenten. Also es ist ja seltener.
Ist das so?
Es ist ja seltener, dass, es sei denn der Regisseur, wie vielleicht Steven Spielberg oder so, produziert selber oder so. Ja, aber eigentlich ist es doch erstmal der Produzent, der sagt, der Stoff gefällt mir, den würde ich gerne finanzieren. Das schaue ich irgendwie, dass ich das hinkriege. Aber dann muss es die Hauptdarstellerin sein, der Regisseur. Also ich weiß nur, dass eben, wie gesagt, die Freundin von mir, die Nina Mack, die hat war jetzt bei der Bavaria Fiction eben längere Zeit Chefin. Und die hat gesagt, es wäre auch wirklich sehr, sehr schwierig, weil heutzutage mit dem Thema Diversity dir auch gesagt wird, wenn du da mit Netflix verhandelst oder mit Amazon Prime oder wer auch immer, Nee, wenn Sie jetzt schon einen Mann als Regisseur haben und vorschlagen, dann muss aber der Drehbuchautor dann eine Frau sein. Oder in der Geschichte kommt kein Schwuler vor, dann muss man den aber irgendwie da reinbauen, obwohl das eigentlich überhaupt nichts mit der Story zu tun hat. Also das ist schon schwieriger geworden als früher, wo der Produzent ja doch eher das Sagen hatte.
Wusstest du, dass ich mit Nina Mark studiert habe? Sie war in meiner Klasse.
Nein.
Jetzt weißt du.
So klein ist die Welt. Das ist so, da fügt sich wieder alles. Nein, aber ich glaube, es ist der Film, und deshalb finde ich ihn so spannend. Ich gehe liebend gerne ins Kino. Ich bin ein bisschen so ein Filmfreak. Ich finde das so schöner daran, dass es eben so magisch ist, dass wir eben nicht wissen, warum ist das jetzt so? Warum ist das erfolgreich? Ich glaube, da kannst du dir alle Gedanken der Welt vorher machen und dann floppt er vielleicht trotzdem.
Oder naja, also für mich ist es so, in dem Moment, wo du nur deine Mentalkraft einsetzt, dann wird das eben nichts. Ne? Also das Schwierige ist ja für die Produzenten, oder der richtig gute Produzent aus meiner Sicht hat einfach eine sehr, sehr gute Intuition und hört auf sein Herz. Das funktioniert oder funktioniert nicht. Und wenn jemand vorgeschrieben kriegt, mit wem er arbeiten muss, dann ist es aus meiner Sicht schon mal nicht das beste Kriterium, um einen sehr, sehr guten Film zu machen. Und wir wissen auch beide, dass jedem Film ein Drehbuch erstmal zugrunde liegt, das gut sein muss und das bewegt. Ansonsten wird das auch nichts.
Ja, klar.
Aber im Grunde ist es ja so, und das ist auch der Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, Langfilm ist für mich nichts, es dauert so lang. Und ich bin ein ungeduldiger und explosiver Mensch, der vorangehen will und der das Nächste will und nochmal will und nochmal will. Und so bin ich in der Werbebranche gelandet und habe dort Filme gemacht. Sehr viel kürzeres Format, sehr viel mehr, aber eben nicht weniger anspruchsvoll, was die Emotionen anbetrifft. Und so war das so meine Kurve zu sagen, okay, Langfilm dauert. Und all die Dinge, die heute vorgeschrieben werden, die gibt's natürlich in der Werbung schon immer. Der Kunde will mitsprechen, du weißt es.
Ja.
Die Werbeagentur möchte mitsprechen und für mich war es schon sehr spannend, auch nochmal zu wechseln. Und zwar komplett zu wechseln, was gar nicht geht. Zu wechseln von Produktion und Produktion studiert zu haben hin zur Regisseurin. Das ist ein riesengroßer Wandel und alle gucken einen groß an. Wieso? Du kommst doch aus dem Produktionerfach. Wir nehmen mal einen richtigen Regisseur, das habe ich oft gehört.
Na klar, Schubladendenken ist, glaube ich, sehr stark.
Irre.
Aber dieses Gespür, von dem du ja sprichst, also dieses Bauchgefühl begleitet dich ja eigentlich schon dein ganzes Leben. Du hast die Gabe, die Dinge zu erspüren, die andere nicht sehen oder wissen können. Aber dennoch hast du deine medialen Fähigkeiten früher oder vorerst ein bisschen so beiseite geschoben und nicht so wirklich wahrhaben wollen. Heute ist es dein Beruf oder besser gesagt deine Berufung. Aber der Weg zu deiner Wahrhaftigkeit war lange überschattet von eben deiner fast 16, 18, 20-jährigen, weiß ich jetzt gar nicht genau, langen erfolgreichen oder sehr erfolgreichen Karriere als Musik-, Video-, Werbefilmregisseurin, Produzentin, Unternehmerin, auch mit einer eigenen Firma, dieser Lucy P., die du Lucy P. genannt hast, hier in München. Zu deinen langjährigen Kunden gehörten Audi und BMW und natürlich noch viele, viele andere. Was genau ist in dir geschehen, dass du 2018 all das losgelassen hast, alles riskiert hast, um deine Soul School zu gründen, dabei als spirituelle Lehrerin zu arbeiten und auch noch dazu auf die griechische Insel Mykonos zu ziehen?
Das sind aber viele Fragen auf einmal.
Naja, eigentlich geht's um eins. Warum? Wieso?
Also, der erste große Punkt war, von der Produktionerin zur Regisseurin zu wechseln. Und am Set zu stehen und zum Teil, weil ich sehr viel Automobilfilme gemacht habe, sehr viele Menschen am Set zu haben, 100, 150, auch in L.A. Und da war es für mich nicht mehr möglich, mit meinem Verstand zu erfassen, was die nächste Entscheidung ist. Natürlich gibt es einen Plan, wie gedreht wird, aber dann schlägt das Wetter um. Was machst du? Und dann kommen die Bauchqualitäten, die intuitiven Qualitäten nach oben. In einer Zehntelsekunde zu entscheiden, das machen wir jetzt noch oder wir ziehen um. Kann ich das in dem Film trotzdem verarbeiten? Kann ich der Werbeagentur plausibel machen, warum ich diese Entscheidung getroffen habe? Kann ich dem Kunden plausibel machen? Ist der Film gut? Ist es meine Handschrift? Ist es das Gefühl, dass ich verkaufen will? Da ging es eigentlich richtig los. Da war für mich dieses Mehr an vielleicht Talent oder auch an Gefühl das erste Mal wirklich spürbar. Weil in dem Moment, wo du einen Film machst, und das ist egal, ob das ein Werbefilm ist oder ein Langfilm, du hast eine Vision von diesem Film, du hast ein Gefühl zu diesem Film. Und für mich war es total wichtig, dass mein Herz spricht, dass man meine Handschrift spürt, dass man spüren kann, was in dem Film los ist und nicht nur Produktzeit irgendwie dreimal dreht und dann ist fertig, sondern da sollte mehr passieren für mich. Und das passiert natürlich zwischen den Zeilen. Und diese Kombination aus sich nicht von seiner Vision abbringen lassen, von seinem Herz, von dem, was gerade da ist, sondern das beiseite zu schieben, ob jetzt eine gerade der Kreativdirektor am Ohr hängt oder was auch immer der Kunde hinter einem steht, zu wissen, was ist das, was du gerne mit diesem Film erreichen möchtest? Was hast du versprochen? Was ist deine Vision? Dabei zu bleiben, das war eigentlich das, was mir innerlich gezeigt hat, da ist irgendwie mehr. Konnte ich das schon genau beschreiben, was ich da tue? Überhaupt nicht. Habe ich ganz unorthodoxe Entscheidungen am Set getroffen? Oh ja. Und ich wurde ganz schön abgestraft vor Ort. Und hinterher haben alle gesagt, wow, gut, dass wir das gemacht haben. Aber dann stehen zu bleiben und zu sagen, nee, das ist das, was ich fühle. Ich kann es jetzt mit dem Verstand gerade nicht begründen, sondern das ist das, was ich fühle. Das braucht der Film. Dieses Bild machen wir noch. Das ist eigentlich das, was ich gelernt habe über die Zeit und dem auch zu folgen. Also ich saß mal 3 Wochen in Neuseeland fest, weil es immer wieder geregnet hat. Und ich habe gesagt, nee, ich bleibe. Und die Schlechtwetterversicherung wird das bezahlen. Wir bleiben so lange, bis dieses Kaspar-David-Friedrich-Bild in unserem Kasten ist. Und wir sind jeden Morgen rausgefahren und haben versucht, dieses Bild zu kriegen. Und es hat geregnet oder geschneit oder. Und irgendwann an einem Morgen kam die Sonne raus zwischen den Wolken. Die Blätter sind von den Bäumen gefallen, weil es war Herbst dort. Und in dem Moment haben wir genau das Bild bekommen fürs Produkt. Es war mega. Also das ist einfach genau das, wofür ich im Grunde mein Herz hergegeben habe und wofür mein Herz geschlagen hat.
Aber
und was kam dann?
Warum habe ich dann Nagel gehängt? Ich habe ein tolles Gespür. Das kam ja vielleicht manche Menschen, das würde ich jetzt sogar von mir auch sagen, dass ich auch manchmal so was spüre, so in meiner Arbeit. Mhm. Aber bei dir ist es ja noch ein großer Schritt mehr.
Mhm. Also was dann kam, war, dass ich auf einmal verstehen konnte, was in meinem Gegenüber passiert. Und ich konnte nicht mehr unterscheiden, was ist meins und was sind Emotionen von meinem Gegenüber. Und das hat mich total durcheinander gebracht. Beispiel, jemand hatte große Ängste und auf einmal habe ich große Ängste gehabt und wusste gar nicht, woher, weil ich gar nicht verstehen konnte, warum ich jetzt auf einmal große Ängste hatte, aber ich hatte sie. Oder es gab Menschen, die krank waren. Ich habe das übernommen und bin krank geworden. Ich hatte auf einmal, und ich kann dir gar nicht sagen, wann es genau war, aber irgendwann hat sich mein Kanal geöffnet und ich habe alles in meinem Umfeld aufnehmen können. Und das hat mich wirklich komplett einmal zerlegt, weil ich einfach überhaupt nichts mehr unterscheiden konnte. Ich konnte nicht mehr meins und das, wer ich bin, du merkst es emotional, und was ist mein Gegenüber? Wer ist mein Gegenüber und was ist von wo? Und das habe ich gemerkt, aber ich konnte das überhaupt nicht sortieren. Und tatsächlich festmachen kann ich es an dem einen Moment, als mich meine beste Freundin angerufen hat und gesagt hat, hey, ich muss dir was erzählen. Und ich habe aus meinem Mund viel, und das habe nicht ich gesagt im Sinne von, ich möchte sie jetzt irgendwie anschießen. Warum sagst du mir nicht, dass du schwanger bist? Und das in dem Moment hat sie zu mir gesagt, wieso? Du bist die Erste, die ich anrufe. Ich habe den Test gerade gemacht. Und da habe ich gemerkt, warte mal, das wusste ich schon. Woher weiß ich das? Das wusste sie ja selber noch nicht mal. Und ich war auch noch ruppig und konnte nicht kontrollieren, welche Emotionen ich zeige. Was ist hier los? Und dann hat mir tatsächlich mein Mann Christoph wirklich geholfen. Der war damals da und hat gesagt, pass auf, du musst nicht in die ich dachte, ich muss eingeliefert werden in die Psychiatrie. Ich krieg's überhaupt nicht mehr hin. Ich krieg gar nichts mehr auseinandergehalten. Und der hat gesagt, nee, wir finden eine andere Methode. Du musst nicht ins Krankenhaus, wir schaffen das. Und dann habe ich eine Methode gefunden, die mir geholfen hat, mich zu sortieren und auch zu verstehen, warum ich das überhaupt bekomme. Und das größte Beispiel dafür ist, du erinnerst dich sicher an den Tsunami. Und die Tiere waren schon im Landesinneren und haben per Schwingung und Frequenz schon die Gefahr bekommen, diesen Gefahrenruf, weg von der Welle, weg vom Strand. Und der Mensch hat diesen intuitiven Kanal in dieser Feinheit nicht mehr offen gehabt. Stand an der Welle und hat fotografiert und wurde dann von ihr natürlich überrollt. Das nennt sich die morphischen Felder oder im morphischen Feld zu lesen. Es ist das Auslesen der Frequenz und Schwingung meines Gegenübers. Und damit kann ich verstehen, was es meint und was es nicht. Und ich kann meinen Kanal auf- und zumachen. Und das war die wichtigste Errungenschaft, die ich gelernt habe, bei dieser Methode im morphischen Feld zu lesen. Das hat mich echt gerettet.
Aber du bist ja dann trotzdem einen anderen Weg gegangen. Du hast ja irgendwann entschieden, ich verkaufe jetzt meine Firma, ich höre jetzt auf. Was hat dich denn da so belastet?
In der Werbebranche ist es so, dass die Filmproduktion immer der letzte in der Nahrungskette ist. Der am wenigsten Zeit hat, der am wenigsten Möglichkeiten hat, sich zu bewegen und der an allem schuld ist, wenn was vergessen wurde von der Agentur oder vom Kunden. Und ich habe auch innerhalb der Werbefilmproduktion mich mehrfach verändert und neu erfunden, bis hin zur Medienbespielung im Raum. Und der Höhepunkt meiner Karriere war das Olympiastadion mit Thomas Gottschalk zum Geburtstag zum 100-Jährigen von BMW. Und dort wurde eine riesengroße Show aufgemacht und die gesamte mediale Bespielung war aus dem Hause Lucy P., also aus meiner Handschrift mit meinem Team. Und wir haben dem Kunden den Popo gerettet, was die Zeit anbetrifft, und haben das alles hingestellt. Und dann kam der Projektleiter zu mir und sagte, wissen Sie, Frau Werner, das hat ja jetzt super geklappt. Also nicht mal Danke oder irgendwas. Naja, Sie wissen ja, wie das ist. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, morgen dürfen Sie in den nächsten Pitch. Und es hat mich so getroffen, dass da überhaupt keine Wertschätzung für das da war, was wir da geleistet haben, mein Team und ich, dass ich beschlossen habe, jetzt ist vorbei. Jetzt höre ich auf. Und ich habe dann noch 2-3 Projekte gemacht, die noch gelaufen sind, aber ich habe dann wirklich aufgehört. Ich habe alle Mitarbeiter gesagt, sie sollen sich neue Jobs suchen. Ich habe das ganz leise gemacht und habe tatsächlich ganz aufgehört, ganz, ganz, ganz. Und dann habe ich 8 Monate gar nichts gemacht.
Aber trotzdem war doch sicherlich das auch eine Belastung für dich, mit den vielen Menschen, die da immer mit dir gearbeitet haben, und dass du auf einmal ja, auch wenn du zwischen die Kanäle auf- und zumachen konntest, mit der medialen Fähigkeit, die du hast, ist es doch dennoch vielleicht eine Überforderung für dich als Mensch.
Das auch.
Also war vielleicht dieser Mann, der da gesagt hat, sie können jetzt in den nächsten Pitch, vielleicht ja auch ein Segen.
Oh ja. Also im Nachhinein war ich sehr, sehr dankbar. In dem Moment hätte ich ihm am liebsten den Kragen umgedreht. Im Nachgang war das schon viel früher zu erkennen, dass es nicht mehr das war, was ich machen wollte. Aber ich konnte es mir noch nicht eingestehen.
Genau. Jetzt plötzlich sein ganzes Leben zu verändern, um eben diesen spirituellen Weg einzuschlagen. Du wusstest ja noch gar nicht, dass du den einschlagen wirst, also beruflich. Aber zumindest erstmal das Leben zu verändern, Stopp zu sagen, das kann ja nicht jeder nachvollziehen, gerade wenn man so erfolgreich ist. Musstest du da auch manche Freunde zurücklassen?
Oh ja.
Als du dich da auf diesen neuen Weg gemacht hast? Und wie haben denn dein Freund, also nicht deine Freunde, sondern dein Freund und deine Eltern auf diese Wandlung oder ich würde vielleicht sogar fast sagen Offenbarung reagiert?
Also sehr unterschiedlich. In der Werbefilmbranche wurde ich belächelt und auch mit Kopfschütteln sehr klar bedacht. Und was machst du denn jetzt? Hast du nicht einen Job für mich? Kam oft. Ich so, ich mache gerade gar nichts und ich weiß es noch nicht und ich wandle mich. Da war sehr viel Unverständnis da und die haben sich auch, 90% haben sich von mir abgewendet, weil ich war komisch und ich war, habe nicht der Norm entsprochen und das ist ja alles seltsam. Und was macht sie denn?
Und die dachten, du bist jetzt ein bisschen durchgeknallt.
Ja, ehrlich gesagt, ja. Nicht mehr alle Marmeln am Start. Schon klar.
Die ist jetzt so eine esoterische Tante geworden.
Ja, Esotante, genau. Glöckchen am Rock und schwebt über dem Boden. Alles klar. Meine Eltern haben unterschiedlich reagiert. Mein Vater hat mir offenbart, dass die Gabe auch schon bei seiner Mutter zu sehen war und dass die hinter verschlossenen Türen gependelt hat. Das wusste ich lange nicht. Das kam da raus. Das hat mir sehr geholfen, weil sie hat die spirituelle Gabe an mich übergeben. Und damit war für mich erstmal alles klar. Da ist dann doch mehr als nur ich spinne. Meine Mutter war sehr supportive, ist sie auch heute noch, unterstützt es, hat immer Sorge. Wie soll ihre Tochter Geld verdienen mit dem? Meine Brüder, der eine Bruder ist mitgegangen, der andere Bruder hat sich zurückgezogen, möchte damit nichts zu tun haben, also ganz unterschiedlich.
Vielleicht muss man da nochmal einhaken für die Hörer und auch für mich, ich weiß es nämlich gar nicht. Warst du denn zu dem Stopppunkt, wo du gesagt hast, ich lasse das alles los, also diese Karriere, warst du denn da finanziell schon aus allem raus? Weil es ist ja ein Unterschied,
natürlich
ob
nicht.
Du sagst, ach, ich habe jetzt schon meine Häuser abbezahlt, ich habe jetzt schon mein dickes Bankkonto, weil ich meine, in der Werbung, weiß ich ja selber, ich habe ja auch eine Werbeagentur, hat man ja früher schon recht gutes Geld verdienen können. Und im Gegensatz zu heute. Aber wie ist denn, war das auch sozusagen eine Freiheit, dass du dir das hast erlauben können?
Nein, ich habe es mir erlaubt. Ich hatte das Gefühl, ich folge meinem Ruf. Und der Ruf war so stark, aus dem auszusteigen, auch aus diesem Leben auszusteigen, das ich bis dato geführt hatte, dass ich für mich diese Entscheidung innerlich getroffen habe. Allerdings, die 8 Monate, die danach kamen, hätte ich mich beinahe einmal vom Balkon gestürzt. Weil es so ein unglaublicher Switch war von im Fullspeed unterwegs, von Projekt zu Projekt mit 25 Mitarbeitern, mit allem drum und dran, auf null. Das war für mich schwierig und auch habe ich unglaublich lange gebraucht. Im Nachgang weiß ich, dass es ganz kurz war, aber 8 Monate waren für mich zu der Zeit unendlich lang, mich durchzuringen und meinen Glaubenssatz, dass man mit Spiritualität kein Geld verdienen darf und kann, loszulassen. Und erst als ich das dann für mich erarbeitet hatte, dann konnte ich dem Ganzen nachgehen. Ich konnte auch meine Gabe anerkennen, was ja auch nochmal ein Punkt ist. Das ist ja auch ein ganz, ganz intensiver Prozess in einem selbst, zu sagen, bist du jetzt durchgeknallt oder hast du wirklich eine Gabe? Stimmt das, was du sagst? Stimmt es nicht? Trittst du jemanden zu nahe? Also das sind ja alles so Prozesse, die am Anfang laufen. Aber das Finanzielle hat mich in dem Moment gar nicht interessiert. Ich wusste nur, ich kann nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und ich wusste noch nicht, wie ich weitermachen soll. Und das hat zu einem wirklich schwierigen Prozess geführt. Und zwischendrin habe ich wirklich alles aufs Spiel gesetzt. Meine Beziehung, Job gab es eh keinen. Und derjenige, der mich wirklich gerettet hat, ist mein kleiner Hund Oscar. Weil den hat mir Christoph, also mein damaliger Mann, geschenkt und hat gesagt, du brauchst irgendwas, woran du dich festhalten kannst. Und tatsächlich, dieser Welpe hat mich gerettet, dass ich mich nicht vom Balkon gestürzt habe. Aber es war nicht schön. Und es war auch lange nicht schön.
Also das heißt, auch finanziell ging es dir gar nicht so gut?
Okay, aber nicht gut. Weil natürlich das Rad, das eine Filmproduktion dreht, relativ groß ist. Und wenn du aufhörst und nicht mehr dieses Rad weiterdrehst, dann ist ja an dem Punkt Stopp. Und da ist natürlich noch ganz schön viel nachgelaufen. Also wenn man weiß als Unternehmer, wenn man eine GmbH stoppt und dann auch schließt, da ist einfach lange Nachlauf. Und das gehört ja auch finanziert. Und das ist sich am Ende ganz gut ausgegangen. Also ich kann mich nicht beschweren, aber ich war jetzt nicht fertig, überhaupt nicht. Mhm. Also ich hätte bestimmt noch mal 3-4 Jahre gebraucht, um das in einen trockenen Hafen zu fahren. Aber da war ich halt noch nicht. Und ich habe es aber auch nicht ausgehalten, noch 3-4 Jahre weiterzumachen. Keine Chance.
Gab es denn jemand, der dich auf diesem Weg inspiriert hat und das vielleicht heute noch tut?
Also ich hatte damals 2 Lehrer. Der eine Lehrer ist der Günther Schricker, der mir gezeigt hat, wie man aufstellt. Also Aufstellarbeit habe ich dort gelernt. Wobei ich keine Ausbildung bei ihm gemacht habe, sondern ich habe einfach viel bei ihm aufgestellt und habe mir ganz viel abgeschaut. Und ich habe die Methode morphisches Feldlesen von Kurt Cyprian Hörmann gelernt. Und danach war ich alleine. Weil ich einfach sehr schnell, sehr über alles hinausgewachsen bin und dann auch wieder tatsächlich, wie damals schon bei den Umzügen, aus der Gemeinschaft rausgeschossen wurde. Ausgeschlossen oder wie du es auch immer nennen möchtest. Weil in einer spirituellen Gemeinschaft ist Usus, dass alle Sotaki tanzen. Sotaki tanzen heißt, dass sie sich alle an den Armen festhalten und unten die Füße frei haben. Aber Frau Werner wollte sich nicht an den Armen festhalten, sondern ich wollte fliegen. Ich wollte alles. Ich wollte meine Gabe entwickeln. Ich wollte vorangehen. Ich hatte das Gefühl, da ist so viel, das muss ich alles entdecken. Und da wurde ich dann ausgeschlossen. Und dann war ich alleine. Und dann ging es erst richtig los. Das war allerdings tatsächlich genau in dieser Zeit von diesen 8 Monaten auch noch on top. Natürlich. Wie sollte es anders sein?
Also auch eine schmerzhafte Wandlung.
Oh ja, oh ja.
Ich durfte ja, um deine Berufung ein bisschen besser zu erspüren, im Vorfeld zu unserem heutigen Gespräch eine Online-Sitzung bei dir erleben, bei der du meinen Seelenplan ergründet hast oder erforscht hast, oder ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt.
Gechannelt, nennt man das.
Okay. Mhm. Es war für mich eine sehr tiefgehende Erfahrung und ich habe das Gefühl, es hat mein Bewusstsein für mich selbst erweitert und mir Eigenschaften aufgezeigt, die vielleicht irgendwo ganz tief in mir schlummern. Erzähl uns doch noch mal ein bisschen, was ein Seelenplan genau ist. Also was machst du da genau? Und was kann eine solche Erfahrung bei deinen Kunden bewirken?
Also der Seelenplan ist das, warum du hier bist, was sich deine Seele emotional ausgesucht hat, warum sie in dir wohnt, genau in dir, in deinem Körper. Und ein Seelenplan ist immer die Metaebene, etwas, was über allem ist oder so tief verborgen ist, wie du es genannt hast, dass wir es vielleicht gar nicht unbedingt bewusst haben. Und mittlerweile gibt es viele Menschen, die danach suchen, warum bin ich hier? Was ist mein Potenzial? Wo will ich hin? Was kann ich noch tun? Und es kommen meistens die Menschen, die schon ein bestimmtes Alter haben, eine bestimmte Phase im Leben erreicht haben, wo sie sich wirklich nochmal fragen, warum bin ich hier? Um was geht's? Und einen Seelenplan zu lesen, ich gehe in die Vorlebensseelenplanungssitzung, ist es übrigens auch etwas ganz Besonderes. Und das ist das, was dafür kennen mich die Menschen. Das ist auch etwas, was nicht sehr viele Menschen können. Und tatsächlich weiß ich auch nicht genau, woher ich es kann, sondern es war in diesen 8 Monaten, wo das auch zu mir kam. Und ich habe mittlerweile über 1098 Seelenplansitzungen gemacht. Und das, was immer wieder ankommt, ist, dass der Mensch danach etwas Neues über sich erfährt und damit eine Richtung einschlagen kann, die vielleicht sich von dem unterscheidet, was er bisher gelebt hat. Was ich nie erlebt habe, ist, dass jemand aus Jux und Dollerei zu einer Seelenplansitzung kommt. Sondern wenn sie kommen, dann kommen die Menschen deshalb, weil sie gerade wirklich entweder ein Problem in ihrer Beziehung, eine Herausforderung im Job, ein Thema in ihrem Leben an sich mit der Lebensfreude haben oder sie gerade vor Herausforderungen stehen, die sie nicht erwartet haben. Also jemand verstirbt oder es sind einfach Lebensereignisse, die einen beuteln. Und dann kommt die Frage auf, warum bin ich hier? Warum passiert genau mir das? Und darauf Antworten zu finden und damit in die Klarheit zu gehen, also auch Bewusstsein dafür zu schaffen, macht die Menschen wieder handlungsfähig. Weil wenn etwas passiert in unserem Leben, was uns aus der Bahn wirft, dann sind wir meistens nicht handlungsfähig. Und das ist aber das, was wir brauchen, um in unserem Leben voranzugehen oder weiterzuleben oder was auch immer mit unserem Leben anzufangen.
Also bist du eine Art Türöffner in der Person selbst. Aber du bist ja, finde ich zumindest, so habe ich dich erlebt, nicht der klassische Wegweiser. Also du lässt es ja trotzdem offen, dass man selber es interpretieren kann, dass man nicht von dir sozusagen gesagt bekommt, was man jetzt tun soll, sondern deshalb würde ich dich jetzt nie Coach oder so nennen, sondern du legst ja die Verantwortung dennoch in die Hände desjenigen, der zu dir kommt und nimmst sie ihm nicht ab. Und das fand ich eigentlich sehr spannend, dass man aus der Seelenplansitzung rausgeht und nicht das Gefühl hat, es trägt jetzt jemand anderes sozusagen ein bisschen was von deiner Last, sondern du selber fühlst dich einfach ein bisschen freier, ein bisschen leichter. Also ich glaube, es ist einfach wie so eine Art Katalysator für eine Entwicklung, die sich vielleicht auch schon anbahnt.
Also tatsächlich ist die Bereitschaft des Gegenübers entscheidend. Die Informationen, die kommen, sind dann da, wenn der andere bereit dazu ist. Und tatsächlich sehe ich mich als Begleiter und nicht als Vorgeher oder Vorgeber, sondern das, was der Mensch wissen will, nämlich eine neue Perspektive einnehmen zu können und vielleicht aus einer etwas noch höheren Perspektive als der Vogelperspektive ein großes Gesamtbild seines Lebens zu bekommen und dann zu sehen, wo er wie was verändern kann, um sich noch angenehmer oder wohltuender in seinem Leben zu bewegen. Mhm. Das ist eigentlich das, worum es geht. Es geht darum, für den Menschen eine Hilfestellung zu geben, dass er für sich Bewusstsein schaffen können. Mhm. Und oftmals kommen da Dinge raus, die die Menschen noch sehr lange beschäftigen, weil es Dinge sind, die sie vielleicht in ihrem tiefsten Inneren, wenn sie morgens in den Spiegel schauen, schon wissen und doch gleichzeitig gar nicht wollen, dass die gezeigt werden oder dass sie jetzt auf einmal damit in Verbindung gebracht werden. Und der Seelenplan an sich ist vor allem ganz wichtig für die Menschen, die Halt suchen, die in sich selbst nochmal neu wollen, die vielleicht die Herausforderung haben, dass sie merken, da ist was, aber ich weiß nicht, was es ist, oder die ihre PS nicht auf die Straße bringen. Ne? Also die wissen, die können was, aber sie wissen nicht wie. Mhm. Das ist sehr, sehr interessant. Und ganz oft ist es so, dass Menschen, die eine bestimmte Eigenschaft haben, wenn sie erfahren, dass es nicht nur die Eigenschaft von ihnen ist, sondern auch die Eigenschaft der Seele und dass sie das nicht verändern können und dass andere Menschen versuchen, sie in eine Schachtel zu packen und zu sagen, du musst so sein, und die können sich aber nicht verbiegen und brechen immer wieder aus dieser Schachtel aus, und es ist ganz oft passiert, und sie erfahren auf einmal, ach guck mal, das gehört zu mir, das kann ich auch nicht wegtrainieren oder wegixen oder auf einmal wegunterdrücken. Es geht nicht, das bin ich. Das macht die Menschen unglaublich frei. Und da habe ich auch immer wieder Rückmeldungen, dass auf einmal dann da was ganz Neues passiert, was ganz Neues aufgeht.
Belastet es dich heute immer noch manchmal, so viel zu spüren oder so viel zu erspüren? Kann diese Gabe in manchen Momenten auch eine Bürde sein?
Du merkst, dass ich gerade in mich hineinfühle. Für mich ist es Freude, Liebe, Lebensfreude, ein Geschenk. Also ich empfinde es schon lange, lange, lange nicht mehr als Last oder Bürde. Das ist für mich mein Ruf. Und ich empfinde es als unglaublich bereichernd, und ich lasse nach jeder Sitzung alles los. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was wir in unserer Sitzung gesprochen haben und was für dich wichtig war, könnte ich dir nicht sagen. Mhm. Auch das ist natürlich eine Technik, dass ich jedes Mal wieder, wenn ich einem Menschen begegne, ohne Vorkenntnisse in ein Gespräch gehe. Also ich müsste jetzt ins Channeling gehen und in deine Vorlebensseelenplanungssitzung gehen, um all die Informationen wieder zu bekommen. Und ansonsten nehme ich dich genauso wahr, wie du bist. Und ich weiß nur so Bruchteile vielleicht, die zurückkommen, aber das war's.
Ich habe mich heute auch gefragt, als ich hierher gefahren bin, oh ja, jetzt begegnen wir uns ja erstmals persönlich. Also wir kennen uns ja nur per Zoom und auch nur einmal. Und dann dachte ich mir, oh weh, vielleicht wirst du ja ganz vieles bei der heutigen Begegnung so mit mir live, weißt du, so ungefähr, oh Gott, dann sieht sie vielleicht, sterbe ich morgen, bin ich, weißt du, man fühlt sich so ein bisschen so gläsern auf einmal. Man denkt so, man hat so ein bisschen Respekt und denkt so, oh Gott, die kann ja Gedanken lesen, die kann ja, also so, kann ich dann gar nicht mehr so das Tiefste in meinem Innern für mich bewahren? Wie ist das? Treten Menschen meist so einen Schritt zurück, wenn sie von deiner Gabe wissen? Oder wie gehen die Menschen mit dem um? Also natürlich gibt es Menschen, die selber spirituell sind. Und ich glaube, das ist sicherlich da nicht das Problem. Aber ich meine da so im Allgemeinen. Musst du da manchmal verheimlichen, was du machst, damit du ein bisschen deine Ruhe hast?
Also das ist total lustig. Desto offener und desto mehr sich meine Gabe gezeigt hat und desto mehr ich auch in diese Welt eingetaucht bin, desto mehr bin ich dort geblieben. Und wenn jemand zu mir kommen möchte, kommt er in meine Welt. Ich bin ganz selten in der normalen Welt unterwegs. Mhm. Weil es, ich bin ein exotisches Exemplar, könnte man sozusagen, der Menschen. Und mit dieser Wandlung hin zur spirituellen Lehrerin hat es sich auch ergeben, dass die Menschen, die genau diese Gefühle hatten, von mir Abstand genommen haben. Wobei ich dazu sagen muss, es ist absolut unethisch, irgendwas zu empfangen, ohne dass eine Erlaubnis da ist. Das mag ich noch mal kurz sagen. Und die Menschen buchen eine Sitzung bei mir, um genau das zu bekommen. Deswegen ist der Weg, dass die Menschen zu mir kommen, derjenige, der es ist. Und ich lebe ansonsten ziemlich zurückgezogen, weil ich gemerkt habe, dass die Menschen nicht so gut damit umgehen können. Und ich kann mich nicht verstellen. Ich bin, wer ich bin.
Aber ist die Zurückgezogenheit auch Einsamkeit?
Nein, das ist, ich bin überhaupt nicht einsam. Mm-mm. Also allein sein und einsam sein, das ist ja ein riesengroßer Unterschied, natürlich. Also, mm-mm. Nee, ich bin nicht allein, sondern ich bin auch nicht einsam. Es ist beides nicht. Ich bin ja tatsächlich im Universum unterwegs. Ich weiß, das hört sich jetzt sehr esoterisch an, aber tatsächlich in dem Moment, wo du dich dem Universum verschreibst als Dienstherrn, bist du nie alleine. Ich habe nie das Gefühl, ich bin alleine. Bin ich einsam? Nee, gar nicht.
Überschreiten wir denn eine Grenze, wenn wir, also mit mir, wir meine ich jetzt wir Kunden weit von dir, so alles über uns wissen wollen? Geht die Magie des Ungewissen dabei so ein bisschen verloren?
Gar nicht. Die Magie beginnt an diesem Punkt, eine neue Perspektive einnehmen zu können und diese zu erkunden und nochmal neu und anders draufzuschauen. Es ist ein Prozess des sich selbst Wandelns und der Veränderung, der einsetzt. Und es ist eins der schönsten Prozesse, die man begleiten darf, wenn ich denn die Chance dazu bekomme. Weil es gibt auch Menschen, die nicht nur für eine Seelenplansitzung kommen, sondern die sich auch begleiten lassen wollen, hin in ihr neues Sein, in ihrem Lebenswandel nochmal wirklich eine große Veränderung vorzunehmen. Und diese Wandlung, die ist unglaublich. Und wenn sie vollendet ist, also sie hat natürlich Höhen und Tiefen und es ist auch Arbeit, aber wenn sie vollendet ist, wow, dann ist es wie ein Schmetterling, der die Flügel ausbreitet.
Also sprichst du letztendlich aus, was wir längst schon in uns tragen,
oh ja,
aber vielleicht nicht wahrhaben wollen. Also bist du so eine Art Spiegel der Wahrhaftigkeit?
So könnte man es auch nennen. Das würde ich jetzt selber nicht nutzen, aber mag ich.
Den Kontakt zu dir habe ich ja von deinem Ex-Mann Christoph bekommen, der mir eine sehr nette E-Mail zu meinem Podcast schrieb mit einem Kompliment und dann mir dich als eine potenzielle Gesprächspartnerin empfahl. Ich krieg mehrere solche Mails, aber irgendwie diese Mail hatte mich dann doch irgendwie, ja, sollte halt so sein. Also ich habe drauf geantwortet.
Zum Glück.
Und ihr beide hattet euch ja auf einem Dreh für BMW Motorrad kennengelernt und verliebt. Er war der Marketingleiter, also sozusagen so dein Chef.
Ja, das war nicht ganz optimal. Man würde sogar sagen suboptimal an dieser Stelle.
Verboten. Und er war ja verheiratet, hatte
auch
drei Kinder.
Mhm.
Und
er hat er übrigens immer noch.
Ja, hatte, oh Gott, Quatsch, also hatte damals schon drei Kinder. Und ihr hattet eine Affäre, bis er 2007 kam es dann zu so einem Eklat mit seiner Familie und er zog bei dir ein.
Das ist so, ja.
Ihr habt dann insgesamt 21 Jahre miteinander verbracht, euch aber letztes Jahr als Liebespaar getrennt, pünktlich zu deinem 50. Geburtstag.
Und ein bisschen davor, zwei Monate
bisschen davor. Mhm. Und ihr habt ja dann auch irgendwann, das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, auch geheiratet.
Also,
oder nennst du ihn nur deinen Mann?
Naja, wir haben uns ein Versprechen gegeben. Wir haben nicht offiziell geheiratet, aber für uns war es verheiratet.
Okay. Jetzt wohnt hier in München, in dieser schönen Wohnung, in Bogenhausen, wohnt ihr ja zusammen im Sinne von, du bist da und wenn du nicht da bist, ist er da und wenn du nicht in deinem Haus in Mykonos. Also das heißt, ihr habt einen Weg miteinander gefunden, trotz, dass ihr kein Liebespaar mehr seid, euch gut zu verstehen und zu mögen und weiterhin auf eine andere Form vielleicht zu lieben.
Oh ja.
Das ist ja ein gutes Vorbild für viele.
Das war natürlich nicht ganz einfach, weil ich wollte gerne die Trennung. Und der wichtigste Punkt war, dass ich mich von Anfang an ihm gegenüber wahrhaft und ehrlich gezeigt habe. Ich habe ihm gesagt, pass auf, ich möchte mich gerne trennen und ich werde alle Fragen, die du hast, dazu gerne beantworten. Und das hat dazu geführt, dass wir ein sehr ehrliches Verhältnis miteinander haben, auch jetzt. Und unser Gateway, wie ich es nenne, man hat ja zu verschiedenen Menschen unterschiedliche Gateways, auch unterschiedliche Gateways der Liebe, war immer die Intellektualität. Also, wir können uns super unterhalten, uns wird nie langweilig und wir haben miteinander sehr viel erlebt in dieser langen Zeit. Und von daher haben wir sehr schnell klar gehabt, dass wir immer noch verbunden sind, auch wenn wir nicht mehr miteinander ins Bett gehen. Mhm. Und so machen wir jetzt im Moment gerade Wohnungstausch gemeinsam. Also Christoph ist jetzt gerade in Griechenland auf Mykonos. Ich bin hier in München und wir wechseln auch noch in die Berge. Ich habe mir immer gewünscht, unterschiedliche Perspektiven in meinem Leben einnehmen zu können, weil durch diese unterschiedlichen Perspektiven konnte ich für mich unterschiedliche Dinge in meinem Leben erkennen und sehen. Ich kann das nicht nur an einem Ort bleiben. Vielleicht kommt das von den vielen Umzügen in meiner Kindheit. Und ich mag es auch, in den Bergen zu sein. Ich mag es, in der Stadt zu sein. Und ich mag es, am Meer zu sein. Und ich möchte mich nicht entscheiden müssen.
Genau, du hast ja noch ein Domizil in Kitzbühel.
Genau.
Und eben hier und auf Mykonos.
Ja.
Na, da weiß man ja, dass man dich an sehr schönen Orten besuchen kann.
Da habe ich ein Faible dafür. Das stimmt, das stimmt.
Dein Mann Christoph wollte ja immer eine offene Beziehung leben.
Mhm.
Aber wie hält man das als Frau an der Seite aus? Also ich könnte das niemals ertragen.
Also, wie kann man das ertragen? Ich habe es nie als ertragen empfunden. Damit fangen wir mal an. Sondern ich für mich habe 22 Jahre lang eine monogame Beziehung geführt. Ich habe einmal einen anderen Mann getroffen, den habe ich auch geküsst und ihn auch angefasst. Und dann war das gut für mich, das wollte ich nicht. Und Christoph hatte aufgrund meiner vielen Veränderungen und Wandlungen auch immer viel mit mir zu tun. Und für mich war es immer klar, dass ich ihm vielleicht vor allem sexuell nicht alles geben kann. Und auch zu bestimmten Zeiten, wenn große Transformationsprozesse spiritueller Natur kommen, bin ich out of order. Und es war immer offen, ich habe es immer gewusst und es war immer ausgesprochen. Wir haben eine sehr wahre Beziehung miteinander, auch heute noch. Und das hat uns auch so lange getragen.
Also das, was er da leben wollte oder gelebt hat, war nicht der Grund, warum du irgendwann gesagt hast, jetzt will ich nicht mehr mit dir sein.
Nein, überhaupt nicht.
Okay.
Nein, nein, das war ein ganz anderer Grund.
Wolltet ihr denn niemals Kinder? Wolltest du niemals Kinder?
Also das ist eine ganz eigene Geschichte. Natürlich wollte vor allem meine Großmutter, die 99 geworden ist, Urenkel haben. Und ich bin die älteste Enkelin, also waren alle Augen auf mir. Ich wollte erst Kinder und in Wahrheit wollte ich nie Kinder. Und ich habe sehr klar für mich gewählt zwischen Spiritualität und Kindern. Weil es auch klar war, dass ich nicht beides gleichzeitig tun kann. Nicht in diesem Intensität, nicht in diesem Umfang. Und deswegen Für mich ist die Entscheidung in diesem Leben für die Spiritualität gefallen. Und als ich es Christoph gesagt habe, war der sehr traurig. Der hätte gerne Kinder mit mir gehabt.
Und wie lebst du Partnerschaft und Liebe heute?
Oh, ich habe eine Frau kennengelernt und bin sehr happy und es hat mich überrascht. Und ich habe für mich gelernt, dass es vor allem um den Menschen geht und dass ich unterschiedliche Menschen liebe für mich und sexuell momentan eine Frau. Mag ich gerne.
Ja, ich glaube, wir ziehen vielleicht manchmal zu harte Grenzen in unserem Inneren, weil wir halt so erzogen sind.
Absolut.
Lassen wir vielleicht auch manche
Dinge. Hat mich das überrascht, kann ich dir sagen, absolut. Nach so einer langen monogamen Beziehung mit einem Mann definitiv gab es Anzeichen. Das bin ich natürlich auch alles von Christoph gefragt worden. Da könnt ihr euch vorstellen, dass ich, nachdem ich gesagt habe, ich beantworte alle Fragen, auch alle Fragen beantworten musste. Und nein. Es gab interessanterweise nie einen anderen Mann, der mich interessiert hat in all den Jahren. Mich hat aber auch keine andere Frau interessiert. Es gibt keine Idee und keine Vorstellung. Seitdem ich spirituell so intensiv unterwegs bin, hat sich mein Herz komplett geöffnet für die Menschen. Und die intensivste Übung, die ich jemals machen musste, war, an einer Schlange entlang zu gehen von lauter Menschen, die ich nicht kenne, also lauter Fremde, und zu jedem zu sagen, so dass er es fühlen konnte, ich liebe dich. Und mit dieser Übung ist bei mir etwas passiert, was dazu geführt hat, dass ich wirklich und ehrlich sagen kann, ich liebe die Menschen. Ich liebe sie wirklich. Und daraus ist entstanden, dass ich auch eine weibliche Person lieben kann. Und es freut mich sehr und es macht mir Spaß. Und es ist was Neues und es ist ein Wandel in meinem Leben mal wieder.
Aber auch in einer ganz festen Beziehung, so dass man zusammenlebt, dass man, oder ist das eher so, dass jeder sein Leben lebt und man besucht sich nur?
Das ist auch eine gute Frage. Es ist von beidem alles. Mal so, mal so. Es kommt drauf an, an welchem Standort ich gerade bin.
Ja, du bist halt nie ganz zu fassen.
Naja, was ich auf jeden Fall weiß, was ich schon gelebt habe, ist eine monogame Beziehung, die einer Ehe gleichkommt und dass ich das nicht nochmal so möchte, sondern dass ich tatsächlich gerne frei sein möchte. In mir war ich schon immer, aber jetzt auch äußerlich. Ich möchte frei sein. Und wenn es sich ergibt, dass über einen Zeitraum ein gemeinsames Leben stattfindet, finde ich es wunderschön. Wenn ich tatsächlich gerade nicht kann, weil ich irgendwo in der Weltgeschichte rumschwirre, ist es auch wunderschön. Und das ist eigentlich der Hintergrund dessen, warum ich die Frage nicht straightforward beantworten kann. Weil sonst komme ich ja von einem ins nächste. Und es geht ja darum, etwas Neues zu erfahren, sich wieder neu einzulassen, neu zu erfinden. Mhm.
Aber hat die Bereitschaft dieser Wandlung, auch eine Frau zu lieben, also auch offiziell zu lieben, auch damit zu tun, also du gehst ja jetzt so langsam in Richtung Menopause, also es ist auch eine große Wandlung bei einer Frau, also ich bin 62, also ich weiß schon, was das ist. Hat das vielleicht auch was damit zu tun, dass man mit dieser Wandlung, also mit diesem Loslassen der Fruchtbarkeit, auch vielleicht loslassen darf, diese Rolle als Frau, die eben einem Mann gefallen soll, eben, dass man da einfach sagen kann, okay, das ist jetzt nicht mehr diese Bühne. Ich gehe jetzt woanders hin. Muss ja nicht schlechter sein, aber anders. Also dieses, dass es vielleicht einem auch zuspielt. Also dieses nicht mehr nur immer als das gesehen werden zu wollen, aus dem Haus, nett, adrett, hübsch, die Männer müssen einem hinterher pfeifen. Ja, so dieses, die Begierde eines Mannes, dass man das vielleicht nicht mehr so sehr braucht.
Interessant. Dadurch, dass ich wahrscheinlich in den letzten Jahren eher neutral war und sehr mit mir beschäftigt war und versucht habe, mich irgendwie klar zu kriegen, was eigentlich mit mir passiert. Und das ist ja schon, seitdem ich jetzt 40 bin, also doch eine ziemlich lange Zeit. Ich werde jetzt am Freitag 51, also sind ja tatsächlich 11 Jahre. Ich denke, ich habe aufgehört zu gucken, was außenrum passiert, um diese Wandlung hin zu einem spirituellen Menschen und auch zu einem Menschen, der anderen ein Vorbild oder ein Lehrer ist oder eine Lehrerin ist, völlig ausgelassen. Ich war vor 3 Wochen bei der Frauenärztin, die hat gesagt, sie wissen aber schon, dass sie noch fruchtbar sind. Ich so, bitte? Also, huch, das war mir nicht so klar, weil ich dachte, ich bin schon lange in der Menopause, weil ich einfach auch unregelmäßig unterwegs bin und hat mich auch nicht so interessiert. Deswegen, ja, das kann ich mir gut vorstellen. In meinem speziellen Fall ist es wahrscheinlich so, dass ich mich spirituell so weit geöffnet habe, dass ich auf andere Schwingungen und andere Frequenzen angesprungen bin. Und die Frau an meiner Seite ist von der Frequenz her sehr ähnlich wie meine Schwingung. Und wenn wir miteinander schwingen, passiert etwas ganz anderes, als wenn ich eine Beziehung mit einem Mann oder mit Christoph führe. Und das ist das, was mich interessiert. Es hat schon sehr mit der Spiritualität zu tun, sehr stark.
Wie wichtig ist denn die Sprache bei deiner Arbeit als spirituelle Lehrerin in deiner Soul School oder auf deinen Workshops? Also mein Vater hat uns Kindern eine Woche Hausarrest gegeben, wenn wir auch nur ein unschönes Wort in den Mund nahmen. Er lehrte uns, dass jedes einzelne Wort eine große Wirkung hat und wir das Gesagte niemals rückgängig machen können.
Sprache ist das Medium, wie wir uns ausdrücken.
Also machst du dann deine spirituellen Arbeiten auch in anderen Sprachen? Oder hast du so wie ich mit meinem Podcast immer das Gefühl, nee, ich muss in meiner Sprache bleiben?
Dadurch, dass ich in der 3. Klasse in Amerika war und meine Eltern mich in eine internationale Schule gesteckt haben im Anschluss und ich dort vor allem in einer amerikanischen Elementary School war, habe ich Englisch über Hören gelernt und nicht über ganz normalen Schulunterricht. Und dadurch habe ich auch gelernt, auf Englisch zu träumen. Deswegen ist mir Englisch sehr, sehr nah. Kann ich andere Sprachen? Nein. Habe ich bis jetzt Seelenpläne auf Englisch gemacht? Ja. Und zeitgleich, vor allem in den Workshops, mag ich es gerne in meiner Muttersprache tun, weil der Wortwitz, aber auch die Wortkreationen, die wir brauchen, also bewusst minus sein oder Bewusstsein, nur mal dieses Wort, das ist so intensiv, dass die Sprache etwas ist, was natürlich die Menschen mit in den Herzen erreicht. Und zeitgleich dürfen wir nicht vergessen, dass es immer um das Mentalbewusstsein, das Herzbewusstsein, aber auch das Körperbewusstsein geht und das Energiebewusstsein, wenn das ich anspreche. Und die Sprache ist ein Medium dafür. Mhm. Und natürlich versuche ich zu lernen, dass das Aber tatsächlich den vorderen Teil des Satzes negiert. Und ich versuche den Menschen zu erklären, dass was sie sagen, vor allem das, wie sie schwingen, dass das das Interessante ist. Wenn du heute eine E-Mail schreibst, Sprache nutzt und du lädst das E-Mail mit Liebe auf, dann kommt es anders an, als wenn du ein E-Mail verschickst und gerade dich total über den Nachbarn geärgert hast, weil er wieder so laut Flöte spielt, wie hier, weil der Musikprofessor nebenan Flötenunterricht gibt. Also von daher ist ganz viel in der Kombination Sprache, Energie möglich und auch, das ist das, was ich lehre, notwendigerweise sich genau zu überlegen, wie schicke ich denn bis hin zur WhatsApp raus. Kennst du bestimmt, du kriegst manchmal WhatsAppen, wo du denkst, boah, was ist denn das? Und da steht aber auch gar nichts Besonderes drin, sondern es ist nur dieses, oh, dieser Rückstoß, der kommt, wenn du es liest. Und das ist die Energie, die derjenige in dem Moment mitgeschickt hat.
Ja, glaube ich ganz stark daran, dass Energien ja nicht Grenzen haben. Warum hast du denn die Soul School und jetzt auch das Online-Magazin, das neue namens Spirit Me, überhaupt gegründet? Was hat dir denn noch gefehlt in diesem weiten, großen Feld der Spiritualität?
Also, als ich mich entwickelt habe, hatte ich keine Begleitung. Ich hatte in der Spiritualität gibt es sehr viel Ellbogen, gibt es sehr viel Neid, sehr viel Missgunst und es gibt sehr wenig ein gemeinsames Wachsen. Mittlerweile ist es schon wieder besser, die Soul School gibt es ja jetzt schon einige Jahre. Es ist im Bewusstsein angewachsen. Zu meiner Zeit war es so, ich stand alleine da. Und ich habe mir fest vorgenommen, wenn ich Menschen treffe, die gerade anfangen, sich spirituell zu entwickeln und wo ich eine Gabe sehe oder feststelle, dass ich die unterstütze. Und so hat es angefangen, die spirituellen Lehrer der Zukunft auszubilden. Und dann ist es immer weitergegangen. Dann kamen Geschäftsleute und haben gesagt, sie suchen etwas ganz anderes. Und der Zen-Mönch ist so weit weg und sie brauchen etwas, was nicht der normale Coach liefert, sondern sie brauchen Bewusstsein für sich zu schaffen. Sie wollen nochmal anders draufschauen. Und so ist tatsächlich das Quantensprungprogramm entstanden. Und aus der Einzelarbeit sind die Gruppen entstanden. Und so hat sich das entwickelt. Und mittlerweile ist es so, dass jeder durch eine andere Tür in die Soul School kommt, weil er etwas anderes sucht. Und es gibt mittlerweile für die Menschen, die keine Gruppen wollen, die Einzelprogramme, für die, die in der Gruppe sich vielleicht auch ein wenig zurücklehnen und verstecken wollen und erstmal gucken wollen, gibt es die Gruppenprogramme. Und jeder hat einen anderen Grund, warum er kommt. Und der eine hat vielleicht Herausforderungen im Job, Beziehung, vielleicht auch hat er seine Lebensfreude verloren oder vielleicht ist es gerade einfach wirklich herausfordernd oder er steckt fest, Stillstand. Und dann schauen wir gemeinsam, was dort möglich ist und welches Programm für denjenigen passt.
Genau, also man müsste, wenn man das möchte, wenn man sich an dich wendet, dann schneiderst du sozusagen das für den Menschen ganz individuell in Absprache mit ihm, was er bräuchte oder was für ihn wichtig wäre. Also es ist nicht so nach dem Motto, ich klicke jetzt bei deiner Seite auf Kurs Nummer 5 und zahle, sondern es ist schon ein bisschen, schon mit einer Individualität auch behaftet.
Also das kann man auch tun, aber ja, der Mensch hat ein Problem und sucht eine Lösung und darum geht's. Und jeder Mensch hat sein ganz eigenes Problem und jeder Mensch ist ein Individuum, ist eine Persönlichkeit. Also braucht jeder Mensch auch ein Stück weit genau dieses Individuelle, um zu schauen, dass er auch wirklich in seine Entwicklung kommt. Mhm. Und der eine mag ein Gruppenprogramm, der andere mag ein One-to-One. Und oftmals ist es so, dass die Menschen als allererstes das Spirit Me Magazine lesen und sagen, hier, wow, das ist ja spannend, was die Tina so sagt oder was sie für Meinungen hat. Oder ich habe jeden Monat auch Fragen an Tina Maria Werner, wo Fragen gestellt werden, die ich beantworte. Das gefällt mir und dann trete ich in Kontakt. Oder sie kommen zu meinem Geburtstagsworkshop. Ich habe mir nämlich auch vorgenommen, neben der Soul School, dass ich, wenn es gut läuft, etwas zurückgebe in die Community. Und das war an dem Moment, wo die Soul School gegründet wurde, etwas, was ich immer im Hinterkopf hatte. Wenn ich mal so weit bin, dann gebe ich was zurück. Und deswegen mache ich jedes Jahr einen Workshop zu meinem Körpergeburtstag, wo man ohne Workshopgebühr kommen kann für 3 Tage. Und das Motto ist, jeder bezahlt sein Hotel und seine Anfahrt und sein Essen selbst und ich halte den Workshop. Und mittlerweile kommen da jedes Jahr 75 Leute, die alle mit mir gemeinsam spirituell Bewusstsein schaffen wollen. Wir gehen in die 4 Dimensionen unserer Einzigartigkeit und arbeiten gemeinsam. Und das ist total schön.
Du machst ja deine Sessions mit den Kunden meist online per Zoom. Also jetzt hast du zwar einen Live-Workshop, aber diese Einzelsessions sind ja meistens online. Schafft denn diese räumliche Distanz auch Vorteile?
Absolut, es ist der Fokus. Also wenn wir wirklich uns auf den Rechner fokussieren und auf den Online-Raum, also auf die Person, die uns gegenüber sitzt, ist der Fokus ganz anders, als wenn du irgendwo hinkommst, du dich vielleicht unwohl fühlst, du nicht genau weißt, wie die Person aussieht und dann beschäftigst du dich mit allem, aber nicht mit dem, um was es für dich gerade geht. Und Zoom macht es möglich, es aufzunehmen, aber auch die Konzentration und den Fokus zu legen. Und deswegen sind die Sitzungen oft viel kürzer, als wenn man sich persönlich treffen würde.
Wenn man nicht so abschweift. Also ich habe es ja bei dir selbst erlebt. Und am Anfang war ich sehr skeptisch, dachte ich mir, oh Gott, ich bin jetzt nur da mit dem Bildschirm. Aber ich muss sagen, du hast vollkommen recht, es ist eine Fokussierung. Also das ist ein anderes Gefühl als jetzt bei diesen typischen Zoom-Meetings, wo viele Leute dabei sind. Da, finde ich, hat man immer das Gefühl, oder der eine ist fast eingeschlafen und der andere macht vielleicht unterm Tisch eine E-Mail oder so. Aber da hatte ich wirklich das Gefühl, nee, da konzentriert man sich wirklich extrem gut aufeinander. Und es hat mich sehr positiv überrascht. Ach, also man muss sich ja auch einlassen. Mich würde noch interessieren, Was hat dich denn bewegt, genau nach Mykonos zu ziehen? Also bei Mykonos denkt man ja erstmal an viele hübsche Männer, Partys, Beach, ja, Fun, Urlaub, auch voll, ja, also natürlich im Sommer, im Winter wahrscheinlich nicht. Aber was hat denn dieser Ort, was bewirkt dieser Ort in dir?
Also das Spannende ist, als ich das erste Mal in Mykonos aus dem Flughafen rausgetreten bin, hatte ich das Gefühl von absoluter Erdung. Ich bin angekommen. Und die Insel hat eine unglaubliche Erdungskraft, Erdkraft. Und da, wo ich lebe, auf dem Berg, bin ich der Insel der Götter, Delos, gegenüber. Und ich habe das Gefühl, dass dort für mich einer der Lichtpunkte der Erde ist und dass ich dort angekommen bin, geerdet bin. Da stehe ich morgens auf und muss gar keine Erdungsübung machen oder mich anbinden, weil ich bin da. Das heißt aber auch, dass ich natürlich, wenn ich gut gehalten bin und gut geerdet bin, kann ich fliegen. Und das war für mich von Anfang an so, dass das war das Gefühl von Erdigkeit. Also die traditionellen Farben von Mykonos sind auch beige und Brauntöne. Im Sommer ist die Insel auch beige und braun. Da ist gar nicht viel grün. Und im Winter ist die Insel wie Schottland. Grün, rot vom Mohn und gelb von den Dotterblumen. Und es ist über die gesamte Insel so. Und das hat mich so fasziniert, dass das so verschieden auch ist. Und für mich ist es so, dadurch, dass ich auf dem Berg lebe und entscheide, wann ich mich ins Getümmel schmeiße oder auch nicht, habe ich die Ruhe und das Eremitische, das Zurückgezogene, auch tatsächlich, um in mir zur Ruhe zu kommen. Dort schmiede ich auch die neuen Programme, neue Ideen und mache auch ganz viel für mich. Und wenn ich will, kann ich jederzeit rausgehen, was ich gar nicht so oft tue. Ich mag dieses wirkliche in der Natur angekommen sein, diese Verbundenheit, das Steinige, das Erdige, das mich für mich zu mir bringt.
Und welche Sehnsüchte hast du noch?
Welche Sehnsüchte? Also, wenn ich rituellen Kakao trinke, gibt es ein Ritual, wo man in den Kakao zu Mama Kakao flüstert, was man sich wünscht. Und mein größter Wunsch ist, unendlich viele Menschen inspirieren zu dürfen. Wirkliche, echte Inspirationsquelle zu sein und weiter zu gehen, neue Menschen zu treffen, in die Welt zu gehen und tatsächlich das, was mir geschenkt wurde, zu teilen. Das ist meine größte Sehnsucht.
Ja, liebe Tina, ich danke dir sehr für dieses spannende Gespräch und wünsche dir weitere wunderbare spirituelle Begegnungen in deinem Leben.
Dankeschön. Und es ist so schön, dass wir uns kennengelernt haben, weil ich habe dich als sehr spirituellen Menschen erlebt. Noch viel spiritueller, als du vielleicht meinen würdest.
Oh je.
Und okay. In diesem Moment lachte sie, zuckte sie und sagte, Es ist mir eine Ehre und eine Freude, dich kennengelernt zu haben.
Ja, ganz meinerseits.